gratishörspiele.de.
Du hörst
Nick Pratt, Amerikas Meisterdetektiv.
Von Walter Kabel.
Folge 2: Die gelbe Wachskerze.
Gelesen von Stefan Krombach.
Zweites Kapitel: Zwei in einer Zelle. Am selben Tage um 6:30 abends ließ Inspektor Parker sich den unter dem Namen Louis Pestra verhafteten, zerlumpten Hausierer abermals vorführen. Der Mann war etwas über mittelgroß, hatte einen struppigen schwarzen Bart und wirres, dichtes Kopfhaar von derselben Farbe. Bei seiner Einlieferung hatten sein Gesicht, Hände, Füße und die Körperhaut geradezu von Schmutz gestarrt. Jetzt, nach 2 Reinigungsbädern, war seine blasse Gesichtsfarbe zum Vorschein gekommen und Bart und Kopfhaar nahmen immer mehr eine rotbraune Färbung an, so dass es keinem Zweifel mehr unterlag, dass beide künstlich geschwärzt worden waren. In zusammengesunkener Haltung saß dieser Louis Pestra auf dem Stuhl vor dem Arbeitstisch des Inspektors und stierte blöde zu Boden. Parker versuchte alles Mögliche. Der Mann blieb auch heute stumm. Dann trat ein Beamter ein und meldete dem Inspektor, dass wegen Überfüllung des Polizeigefängnisses ein zweiter Gefangener in Pestras Zelle untergebracht werden müsste.
»Es ist da soeben ein betrunkener Strolch eingeliefert worden, Mr. Parker, der am Hafen einen unserer Beamten niedergeschlagen hat. Ich wollte fragen, ob er mit Pestra zusammengelegt werden kann.«
»Einverstanden, führen Sie Pestra wieder ab.« Dieses Vorspiel war ebenfalls zwischen Parker und Pratt genau vereinbart worden. Als Pestra sich dann kaum 10 Minuten in seiner Zelle befand, wurde sein Leidensgefährte hereingebracht. Es war ein buckliger Kerl mit rötlichem Bart, ein richtiger Vagabund, torkelnd, nach Schnaps stinkend, schimpfend und fluchend auf die Behörden und die ganze Menschheit. Taumelnd sank er auf Pestras Bett und rollte sich dort sofort wie ein Igel zusammen, schlief ein und begann rasselnd und pustend zu schnarchen. 2 Gefangenenaufseher trugen ein zweites Bett, einen zweiten Schemel und andere Zellenutensilien für den neuen Hotelgast herbei. Dann war Louis Pestra mit dem schlafenden Stromer allein, der das Gesicht nach der Wand gekehrt hatte und sich nicht regte. Pestra wieder saß auf dem Schemel an dem kleinen Tischchen mit dem Rücken nach der Tür hin und beobachtete wohl eine Stunde lang den neuen Zellengenossen mit bewundernswerter Ausdauer. Etwa so wie ein Fuchs im Grase vor einem Erdloch liegt und das Wiederauftauchen des in das Loch geflüchteten angeschossenen Rebhuhns erwartet. Pestras vorhin so stupides Gesicht war jetzt von überraschend lebhaftem Ausdruck. Schlauheit, Intelligenz, Energie und eine gewisse hochmütige Überlegenheit konnte man in den Augen und dem oft wechselnden Mienenspiel lesen. Dann kam die letzte Runde, 2 Aufseher, und brachten das Abendessen für die Häftlinge. Als ich die Zellentür hinter ihnen wieder geschlossen hatte, wusste Pestra, dass er jetzt bis 6 Uhr morgens nicht mehr gestört werden würde. Er nahm seinen Essnapf und löffelte ihn langsam leer. Sein Zellengenosse war nicht einmal durch den Eintritt der Aufseher vorhin munter geworden. Louis Pestra machte sich darüber seine besonderen Gedanken und lächelte spöttisch. Er traute diesem Menschen nicht. Es konnte ein Spion sein, den man ihm absichtlich in die Zelle gesteckt hatte. Jedenfalls wollte er auf der Hut sein. Er stellte jetzt seinen Essnapf beiseite und begann sich zu entkleiden, legte sich auf das neu hereingebrachte Bett und nahm sich vor, munter zu bleiben. Punkt 8 Uhr erlosch die in die Zellendecke vertiefte eingelassene elektrische Glühbirne und die andere, schwächere Birne flammte als Nachtbeleuchtung auf, erlosch für 2 Minuten, um dann wieder für eine halbe Minute automatisch eingeschaltet zu werden. Dieser ständige Wechsel von Dämmerlicht und tiefer Dunkelheit ist für die meisten Gefangenen, die ohne dies an Schlaflosigkeit leiden, eine Qual. Louis Pestra, wir wollen ihn weiter so nennen, obwohl er ja nur einen auf diesen Namen lautenden Hausiererschein besessen hatte, der ihm gar nicht gehörte, war viel zu sehr an ein abenteuerliches Leben gewöhnt, als dass ihn dieser jähe Wechsel von Helle und Dunkelheit gestört hätte. Er lag da und lauschte auf die Schnarchtöne seines Gefährten, dem er so sehr misstraute. Zwei Stunden vergingen so. Draußen im Zellengang kam die erste Nachtrunde vorüber. Die beiden Beamten blieben vor der Tür stehen und blickten durch das Guckloch in die Zelle hinein. Dann schritten sie weiter. Auch Pestra stieß jetzt in längeren Pausen rasselnde Schnarchtöne aus. Ah, jetzt war das Schnarchkonzert seines Zellengenossen verstummt. Jetzt knarrte dessen Bett. Jetzt hatte er sich offenbar erhoben. Pestra wurde doch etwas unruhig. Was mochte der andere vorhaben? Nun beugte der Strolch sich über ihn. Pestra spürte den Fuselduft, der dem Munde des Vagabunden entströmte.
»Hey, schläfst du wirklich?« fragte der Strolch dann ganz leise. »Wie wär's, wenn wir beide türmen?«
Pestra blieb stumm. »Also ausbrechen, der Kerl. Na, so leicht war das nicht, sonst hätte Pestra das schon längst versucht. Gerade ihm war diese Haft ja überaus unangenehm.« Allerdings wusste er, dass er sehr bald wohl auf andere Weise freikommen würde. Durch Bestechung eben.
»Na, wenn du nicht willst, lässt du's bleiben«, knurrte der Vagabund.
»Das sage ich dir aber. Verrätst du mich, dann bist du geliefert. Ich bin Mitglied der Bande von Jack Orkprist, nur damit du Bescheid weißt, Kamerad.«
Da hielt Pestra es doch für ratsam, sich zu melden. Er richtete sich auf und flüsterte,
»Du kommst nicht heraus, das ist unmöglich. Leg dich schlafen.«
Der Strolch setzte sich auf den Rand von Pestras Bett und fasste sich in den Mund, holte ein falsches Gebiss hervor und zog aus dem Innern der Zahnreihe mehrere Metallstäbchen heraus, die er ihm nun zu einem seltsam geformten Instrument zusammensetzte. Dann huschte er lautlos zur Tür. Pestra hörte, wie der Vagabund an dem Patentschloss herumarbeitete. Dieser Kerl begann ihn zu interessieren. Wenn er wirklich Mitglied der Bande des berüchtigten Einbrechers Orkprist war, dann erschien es nicht ganz ausgeschlossen, dass er Mittel und Wege fand, ins Freie zu gelangen. Der Strolch kehrte zu dem Bett zurück.
»Die Schlossriegel sind zurückgeschoben«, hauchte er. »Die Runde muss erst auf dem Rückweg vorüber, dann türme ich.«
Er warf sich wieder auf sein Bett. Gleich darauf gingen die Beamten draußen langsam vorbei. Der Vagabund eilte abermals zur Tür und horchte. Dann schraubte er die Stahlstäbchen auf andere Art zusammen und schuf sich so einen Bohrer. An der Außenseite gab es noch einen Eisenriegel, der zu beseitigen war. Pestra horchte auf das leise Kreischen des im Holze arbeitenden Bohrers. Unablässig bohrte der Strolch Loch an Loch. Wohl eine halbe Stunde verging so. Nun ein Kratzen von Metall auf Metall. Noch ein paar knackende Töne. Das Licht erlosch gerade wieder. Als es von neuem aufflammte, war der Strolch verschwunden. Pestra sprang blitzschnell von seinem Bett herab. Oh, wenn die Sache so stand, dann machte er natürlich mit. Dann musste der Kerl ihn mit ins Freie nehmen. Er schlich zu der nur angelehnten Zellentür, zog sie auf, schob den Kopf hinaus. Im selben Moment kam der Vagabund zurückgerannt, stieß Pestra beiseite, zog die Tür zu und keuchte atemlos.
Ich muss noch warten, da treibt sich ein Aufseher auf der Treppe umher. Ich mach mit, flüsterte Pestra. Schafskopf! Hättest du das früher sagen sollen, dann hätten wir dem Aufseher zu zweit die Schlüssel abgenommen. Jetzt bis Mitternacht passen sie am wenigsten auf. Los denn, vielleicht erwischen wir ihn noch.
Der Aufseher wurde wirklich überrumpelt. Der Strolch sprang ihm von rückwärts an die Kehle. Die beiden fesselten den Bewusstlosen, steckten ihm einen Knebel in den Mund und setzten ihre abenteuerliche Flucht fort. Pestras Argwohn gegenüber dem Stromer war vollkommen verschwunden. Dass dies ein waschechter, schwerer Junge war, unterlag keinem Zweifel. Wie die beiden dann schließlich über die Dächer auf die Straße hinabgelangten, soll hier nicht im Einzelnen geschildert werden. Jetzt standen sie im Dunkel einer Toreinfahrt.
»Was nun?« fragte Pestra. »Wie heißt du übrigens, Kamerad?«
»Roter Tom heiße ich. Und du?«
»Louis Pestra.«
»Mensch, das lügst du. Das ist nicht ehrlich. Den Pestra kenne ich, das ist ein Hausierer, der nebenbei falsche Ausweispapiere herstellt.«
»Hm, ich nenne mich nur Pestra. Roter Tom ist ja auch kein richtiger Name.«
»Bleibt sich ja auch gleich«, brummte der Strolch. »Kannst du Geld besorgen? Von Orkprists Bande ist keiner mehr in New York. 4 sitzen in Sing Sing im Zuchthaus und 6 sind nach auswärts. Ich habe zurzeit hier niemand, dem ich trauen kann. Ohne Geld kommen wir nicht weiter.«
Louis Pestra verzog blitzschnell sein Gesicht zu einem hohnvollen Grinsen. Ein besonderer Gedanke war da soeben in seinem Hirn aufgezuckt.
Roter Tom, ich kenne da eine kleine Villa in der Hallbergstraße, die einem alten kranken Gelehrten gehört. Dort ist was zu holen, Tom. Ich wollte dort selbst mal ein Ding drehen, aber mein Spezialfach ist anderer Art. Vom Einbrechen verstehe ich nichts. Los denn, das besorge ich alles. Wir werden schon hineinkommen. Sind Hunde dort? Nein, nur eine alte Wirtschafterin und ein alter Diener. Man kann vom Garten aus am Blitzableiter auf einen Balkon klettern. Innen weiß ich Bescheid. Der Dr. Jonathan Smilop ist gelähmt. Auf Umwegen gelangten sie wohlbehalten in die stille Hallbergstraße. Es hatte zu regnen begonnen und der nach Südost herumgegangene Wind führte vom Ozean her dichte Nebelschwaden in die Straße der Millionenstadt. Bald hatten sie auch den Zaun des Grundstücks überklettert und waren ebenso rasch am Blitzableiter bis auf den Balkon vorgedrungen. Der rote Tom holte sein Universalinstrument hervor und hatte die Balkontür in 10 Minuten geöffnet. Nun krochen die beiden auf allen Vieren in das Zimmer hinein. Louis Pestra flüsterte Tom zu: »Warte hier, nebenan ist das Schlafzimmer Smilops. Ich werde nach Zündhölzern suchen.« Tom war allein.
Die nächste Folge von Nick Pratt erscheint am Freitag. Dann hörst du Kapitel 3, Dr. Smilops Riesenflasche. Damit du keine Folge verpasst, abonnier den Podcast jetzt kostenlos. Bei Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo du deine Podcasts hörst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn persönlich an deine FreundInnen weiterempfiehlst oder eine Bewertung mit ein paar Sternen abgibst. Dies ist ein Podcast von gratishörspiele.de. Schau mal auf meiner Seite vorbei, dort findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele, Hörbücher und Podcast-Empfehlungen.